Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Was will ich, wer bin ich und was brauche ich eigentlich für ein rundum zufriedenes Leben? Tue ich das, was ich liebe? Wenn du dir diese Fragen auch schon immer mal stellen wolltest und keine Angst vor den Antworten hast, dann bist du genau richtig hier bei uns. Ich bin Simone, Yoga- und Meditationslehrerin und habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mag gegründet. Ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, Wellbeing, Wellness und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zum Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten, Experten und Coaches zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten und voneinander lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Personality Talks. Mein heutiger Gast ist RTL-Fernsehmoderatorin, Reporterin und Autorin Anna Kraft. Anna ist Mama von 2 Kindern, sie ist ehemalige Leistungssportlerin und wurde in der Jugend mit der Sprintstaffel mehrfache deutsche Meisterin. Weil Verletzungen dann eine Fortsetzung der Sportlerkarriere verhinderten, hat sie ein Studium als Diplom-Sportwissenschaftlerin angefangen, erfolgreich beendet und sich in Richtung Sportjournalismus und Moderation umorientiert. Was für eine gute Entscheidung, denn die Karriere läuft, würde ich sagen. Wenn ihr den Fernseher einschaltet, dann habt ihr vielleicht Anna Kraft das ein oder andere Mal schon gesehen. Auf dem Zenit ihrer Fernsehkarriere bekam sie die Diagnose Multiple Sklerose. Seit 2021 geht sie öffentlich mit der Krankheit um und klärt über die Krankheit auf. In dieser Folge sprechen wir über die vielen Projekte und die Intensität in ihrem Leben, über das Leben als aktive Sportlerin, den Umstieg vom Profisport auf normalen Sport, warum sie mit Mitte 20 auf einmal ganz lost war, über das Beenden der Sportlerkarriere und das Umswitchen auf eine Medienkarriere und unzählige Praktika. Wir reden über den Stellenwert von Bewegung, über die Diagnose Multiple Sklerose und wie es zu dem Befund kam, über ihre Angst, nicht mehr laufen zu können, über das öffentliche Bild der Krankheit, über die Cortisontherapie und wie sie wieder schreiben gelernt hat und was sie sich wünscht für den öffentlichen Umgang mit der chronischen Erkrankung. Es ist ein sehr inspirierendes, mutmachendes und ehrliches Gespräch geworden. Viel Freude mit Anna Kraft. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, Anna Kraft. Hallo Anna.
Hi.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich möchte mit einer Frage einsteigen. Also ich habe mich ja gestern auf dich vorbereitet und so ein bisschen natürlich über dich gelesen und was du alles machst und was bei dir so los ist. Und das erste Verbindungsstück habe ich gefunden, also ich bin gerade in so einem Lehrcoaching-Prozess und als ich das erste Mal bei meinem Lehrcoach war, musste ich dem so erzählen, was ich alles so mache und wo ich gerade so drin stecke. Und da war der ganz, dem wurde so ganz schwindelig und der war so, oh Gott, das ist ja einfach wahnsinnig viel und warum ist das so viel? Und ich bin so raus und dachte, warum ist das eigentlich viel? Also mir kam das gar nicht so vor. Und dann habe ich gestern über dich und deine ganzen Aktivitäten und was du alles schon gemacht hast und deine Titel und Sachen gelesen und dachte, hast du das Gefühl, dass dein Leben eine hohe Intensität hat? Oder fühlt sich das alles so ganz easy an?
Das ist schwierig zu beantworten. Also ja, ich glaube schon, dass mein Leben eine hohe Intensität hat. Aber ich brauche das für mich auch. Also ich als Personality würde sagen, Stillstand ist für mich keine Option. Ich brauche so viele Dinge. Aber im Endeffekt, wenn man es runterbricht, dann sind das alles Sachen, die ich gerne mache und die alle mit dem Sport oder mit dem Mama-Dasein oder mit meiner MS zu tun haben. Von daher sind das eigentlich gar nicht viele Aufgaben. Es sind viele Felder, das stimmt schon, aber das macht mich als Person am Ende einfach aus und ich brauche auch diesen harten Workflow, um es mal irgendwie so zu beschreiben, weil sonst bin ich ehrlich gesagt nicht glücklich. Also Stillstand ist für mich absolut und gähnende Leere ist für mich ein Albtraum.
Warum glaubst du, dass du das brauchst? Also ist es mehr dieses immer etwas, wo man sich weiterentwickelt, also wo was passiert, wo du dazulernst, oder ist es dieses schon auch immer machen, immer in Bewegung sein, immer Aktivität?
Also ich finde, sich immer weiterzuentwickeln, was Neues zu lernen und den Blick nochmal zu öffnen. Ich finde das durchweg positiv. Für mich muss es dieses höher, schneller, weiter, klar, als ehemalige Leistungssportlerin hat man das, glaube ich, so in der DNA verankert. Aber als zweifache Mama mit vielen Stationen, die ich im beruflichen Leben schon hinter mir habe oder auch was so die Privatsphäre anbetrifft mit meiner Erkrankung und dem Coming Out und dem daran gewöhnen, Ich finde es nicht schlimm, wenn sich Sachen verändern, aber bei mir ist es nicht so der Zwang, dass ich was verändern muss. Ich bin immer gerne offen für Neues und ich bin ein Mensch, ich kann ehrlich gesagt so 3 Tage am Strand ruhig mit einem Buch liegen und die Sonne genießen, mal mehr, mal weniger. Mittlerweile bin ich eher so der Schattenmensch geworden, aber ich brauche das einfach für mich, nicht um zu sagen, ja, ich bin aber, ich habe mich weiterentwickelt und habe jetzt diesen neuen Status, also gar nicht als Prestige, sondern weil ich das für mich als Person einfach brauche. Und das führt, glaube ich, darauf zurück, weil ich eben Sport gemacht habe. Und im Sport, da bleibt man einfach nicht stehen. Oder bei uns in der Familie ist das einfach so generell, glaube ich. Wir sind alle immer glücklich, wenn wir viel zu tun haben.
Wenn du so zurückswitcht, also ich will so ein bisschen versuchen, durch deine verschiedenen Phasen und die vielen Dinge auch zu gehen, die du da gemacht hast. Also wenn du in dem Leben, in dem du jetzt bist und du switchst ein bisschen zurück in die Zeit, wo du sozusagen professionell in der Leichtathletik unterwegs warst. Du hast damals ja die Sprintstaffel als mehrfach deutsche Meisterin gewonnen. Was würdest du sagen, wenn du jetzt so gedanklich zurückgehst zu damals und zu heute? Was ist der Hauptunterschied? Was hat sich grundlegend seitdem verändert?
Also als Leistungssportler, als Profi hat man nur die Verantwortung für seinen eigenen Körper. Klar, ich habe nebenbei an der Sporthochschule noch studiert. Das ist mir schlecht als recht, ehrlich gesagt. Der größte Switch war, sich dann für das Leben nicht zu interessieren, sondern mein eigenes Leben in der Hand zu haben und zu kontrollieren. Also wenn man Sportler ist, dann hat man alles vorgegeben. Dann hat man 2x am Tag Training, dann hat man Pflege, man hat Physio, man hat die verschiedenen Reisen zu den Wettkämpfen. Das ist relativ durchgescriptet. Und dann plötzlich wird man mit Mitte 20 in das echte Leben entlassen. Und das war dann die größte Hürde. Dieses ganz Normalsein, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, jemanden zu haben, der dir deinen Trainingsplan, deinen Essensplan, deinen Reiseplan vorgibt, sondern wie alle Menschen sonst auf der Welt auch, dieses eigenständige Leben und das Fokussieren, worauf habe ich im Job eigentlich Lust, wo soll es privat hingehen, wo möchte ich leben, was möchte ich machen.
Und das fiel schwer im ersten Moment?
Das fiel total schwer, weil ich natürlich nicht freiwillig meine Sportlaufbahn beendet habe. Ich musste dann einfach eingestehen nach mehreren Verletzungen, dass ich einfach da, wo ich gerne hingewollt hätte, zu den internationalen Wettbewerben auf die ganz große Bühne. Klar, Olympia, das war zwar so weit weg, aber natürlich war das ein Traum, als Teenager und als junger Mensch in der Leichtathletik dabei mitwirken zu können und auch auf großer internationaler Bühne irgendwie mit dabei sein zu können. Aber ich musste mir einfach, selbst in die Augen schauen im Spiegel zu sagen, ey, dafür reicht's am Ende einfach nicht, egal wie viel du trainierst, das ist dann vielleicht auch ein bisschen DNA gegeben, Gott gegeben, Talent, dass dann doch so viel nicht da war. Und dann habe ich mich von der Leichtathletik doch relativ schnell, abrupt dann getrennt und dann war ich plötzlich im normalen Leben. Also dann war ich ein ganz normaler Student, die auch unter der Woche mal feiern, die mal Alkohol trinken, die sehr lange ausschlafen können und meine Vorlesungen streichen, wenn ihnen danach ist. Wenn man Leistungssport macht, dann ist das sehr durchgetaktet, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Dann hat man Vorlesungen, dann hat man da Training, dann hat man da Mittagspause, da hat man einen Physiothermin, einen Arzttermin, dann wieder Training. Also da kann man ehrlich gesagt sich dann unter der Woche mal 2-3 Kölsch zu viel nicht erlauben. Ich habe das in vollen Zügen dann genossen. Nichtsdestotrotz war ich in der Zeit ziemlich lost mit meinem Leben, weil ich das nie so kannte. Und wer bringt dir das dann bei? Also mit Mitte 20 gehst du nicht zu Mama und Papa und sagst, hey, wie geht denn das normale Leben? Und das ist ja irgendwie auch peinlich, sich selber einzugestehen, zu sagen, dass man dann eine Lebenskrise, und die hatte ich de facto, also wirklich eine Krise hatte, um zu sagen, was fange ich jetzt damit an? Mein ganzes Leben war ausgerichtet auf diesen einen Plan, Sportlerin zu sein, und dann ist der beendet, weil es einfach nicht mehr gereicht hat und ich verletzt war. Das habe ich ja dann auch selber aktiv entschieden. Vielleicht hätte ich noch 1-2 Jahre länger machen müssen, aber dann hätte ich es nur rausgezögert, und das mache ich dann. Und das war schon schwer. Also das war, wenn ich zurückblicke, somit eine der schwierigsten Krisen, die ich im Leben hatte.
Aber ja auch ein sehr mutiger Schritt, ne, wie du das beschrieben hast. Also dieses, du hast dir sozusagen da in die Augen geguckt und bist ehrlich sozusagen mit dir in die Konversation gegangen und hast dir selbst zugestanden, okay, das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo ich da sozusagen rausgehe, ne, oder raus muss. Also wie du ja sagst, man hätte das ja auch noch 1-2 Jahre so ziehen können. Diese Momente, Ist das, würdest du was sagen, würdest du sagen, das ist generell bei dir so? Also dieses sehr realistisch immer wieder praktisch von oben drauf zu gucken und zu sagen, okay, ne, das war jetzt bis zu diesem Punkt und jetzt muss ich umswitchen. Jetzt könnte es schwierig werden, jetzt gehe ich vielleicht durch ein tiefes Tal, aber jetzt muss ich da so durch. Oder ist es was, was in dem Moment wirklich so war, naja, es war auch durch die Verletzungen so, dass es einfach nicht anders weiterging?
Es ging ehrlich gesagt nicht anders weiter. Und ich bin schon ein Mensch, der da einen harten Cut machen kann. Also ich leide genauso und ich bin super emotional und mich trifft das sehr. Aber da muss ich mich selber quälen und vielleicht auch mein Umfeld drumherum. Und mache jetzt, auch wenn das nach außen hin immer extrem hart und sehr fokussiert und klar wirkt, geht es mir da innerlich auch schlecht mit und ich hader. Aber mir geht es damit einfach besser, wenn ich dann einfach zack abschneide und weitergehe.
Und dann hat sich ja relativ schnell, so habe ich das wahrgenommen, dann hat sich ja relativ schnell der Weg für dich eigentlich in einen anderen Bereich reingegeben, ne? Ins Fernsehen, in die Moderation, in diese ganze Arbeit hinein. War das dann, war das so, dass du da direkt vom Gefühl her so gut landen konntest und das Gefühl hattest, okay, das ist es jetzt, also das wird jetzt das sozusagen, wo mein ganzes Herzblut reingeht, oder war das eher so ein langer, verschachtelter Weg?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe ja gesagt, dass nach dieser sportlichen Karriere ich erstmal in ein Loch gefallen bin, so emotional, weil ich mich strukturieren musste, wohin soll die Reise eigentlich dann weitergehen. Aber ich habe dann all meine Energie und meine Power genommen und habe dann unglaublich viele Praktika gemacht. Und für mich war ehrlich gesagt klar, also wenn ich dem Sport schon als Aktive nicht verbunden bleiben kann, dann möchte ich das auf anderem Wege. Und da ich schon an der Sporthochschule den Medienzweig eingeschlagen hatte, lag es natürlich auf der Hand, dass Medienkommunikation was für mich sein könnte. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, auch noch Germanistik dazu zu studieren und habe mich dann ehrlich gesagt ausprobiert. Also all die freie Energie, die ich dann hatte, die ich natürlich in Trainingsstunden nicht mehr investiert habe, die habe ich dann einfach genommen und habe mich für unzählige Praktika beworben und habe die eiskalt durchgezogen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dann in einem Jahr habe ich, weiß ich nicht, 6, 7 Praktika gemacht, überall reingeschnuppert, was den Sport anbetraf, was in der schreibenden Zunft, bei den Kollegen in der Tageszeitung. Ich war beim Radio, ich bin zum Fernsehen gegangen und habe dann da so ehrlich gesagt alles ausprobiert und bin schlussendlich dann beim Fernsehen geblieben und all die Power, die ich da aufgebracht habe, hat sich vollends gelohnt, weil ich am Ende ja wusste, was ich machen wollte und dann tatsächlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und ja, jetzt das bin, zu dem geworden bin, was ich jetzt bin.
Die Bewegung, die ist aber ja etwas sozusagen, so kann ich mir das vorstellen, was in dir drin ist, was im Leben dazugehört. Also das Leben an sich bei dir hat ja viel Bewegung. Und wie ist diese Bewegung im Sinne des Sports, körperlicher Sport, wie ist das geblieben bei dir? Also wie findet das heute in deinem Alltag statt?
Leider viel zu wenig. Mit 2 Kindern, oh Gott, ich fühle mich jetzt ertappt. Ich stelle tatsächlich jeden Morgen den Wecker auf 5.45 Uhr und denke dann immer, boah, komm, ich habe so ein tolles Pelletenrad bei mir im Büro stehen. Denke so, boah, dann stehe ich einfach früher auf und mache eine Dreiviertelstunde. Boah, und das habe ich von 6-mal in der Woche vielleicht einmal, weil sonst der Schweinehund morgens, die lässt sich nicht besiegen. Oh. Ehrlich gesagt, leider viel zu wenig. Ich schaffe es 2-3 Mal die Woche, also einmal morgens und die anderen Male, also am Wochenende sonntags mache ich mit den Kindern immer zusammen Sport. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann machen wir uns ein YouTube-Video an und die finden das ja dann ganz lustig, wenn wir dann nebeneinander herhampeln auf der Matte oder so. Das macht ziemlich Spaß. Dann machen wir eine Stunde morgens Sport und danach dürfen sie die Sendung mit der Maus gucken.
Sehr gut.
Das ist schon so in unserem Trainingsprogramm oder in meinem integriert und ansonsten schaffe ich es dann noch 2-mal abends, mich zu motivieren, nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe mit diesen 2 und 4. Das ist ehrlich gesagt aktuell ein bisschen schwierig im eigenen Bett schlafen und der eine will nochmal was trinken. Aber ich meine, das wissen alle, kennen alle Mamas und Papas dieser Welt natürlich auch. Deswegen, ja, Bewegung ist immer noch ein großes Thema. Ich glaube, das wird es auch immer bei mir im Leben bleiben. Aber leider, ist die Bewegung nicht mehr so groß integriert in meinem Daily Life, wie ich es gerne hätte, sagen wir mal so. Aber ein Leben ohne Sport, ein Leben ohne Bewegung ist für mich nicht darstellbar, auch wenn das natürlich mit dem Sport, den ich früher gemacht habe, nur noch am Rande zu tun hat. Wenn man Leistungssportler war, dann ja, trainiert man und macht man Sport ganz anders. Von daher muss ich dann manchmal schlucken, wenn ich sehe, wie schlecht ich mittlerweile bin. Aber egal, es gibt mir immer ein gutes Powergefühl, wenn man dann, ne, sich doch so durchgequält hat und ordentlich auf dem Fahrrad geschwitzt hat oder laufen gegangen ist und sich beim Workout richtig gequält hat. Also dieses Glücksgefühl, egal ob Profi oder Hausfrau wie ich, arbeitende Hausfrau wie ich, das bleibt ja immer. Also von daher, Bewegung gehört bei mir zum Leben einfach dazu.
Und ist ja eine sehr ehrliche Antwort auch, ne? Also für alle Mütter da draußen, die jetzt nicht Leistungssportlerin waren und die sich fragen, warum klappt das nicht mit der Bewegung? Also ist ja wahrscheinlich auch eine Phase einfach, ne?
Wenn die ja, Kinder also so ich klein sehe das immer bei den ja, und bei den Kindergartenmamas, die dann wirklich jeden Tag trainiert haben, denke ich mir so, wann steht ihr denn auf? Also wann macht ihr das? Belügt ihr uns eigentlich alle oder belügt ihr euch selber? Also ich ziehe immer meinen Hut für Mamas, die es 2-3 Mal die Woche überhaupt schaffen, weil ich, ja, also ich weiß gar nicht, wie das geht, als arbeitende Mama mit 2 kleinen Kindern. Also ich denke immer so, boah, da bin ich total unorganisiert, ich schaffe das irgendwie nicht. Und dann kommt da noch der Schweinehund hinzu. Also die Zeit ist das eine und der Schweinehund das andere. Aber gut,
ja. Dann habe ich, sag mal, also der Nachname Kraft, ist das dein Mädchenname oder ist das der Name,
ich bin nicht verheiratet und bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich diesen Nachnamen Kraft habe. Viele haben mich schon gefragt, ist das dein Künstlername? Nein, den hat mein Papa mir geschenkt und ich bin ganz froh, dass ich den habe.
Sehr, sehr. Also da habe ich auch, weil also dein Hashtag ist ja auch die Kraft, habe ich dann auf der Website gelesen und als ich mich so ein bisschen durch Videos mit dir gescrollt habe und dann immer mehr über dich erfahren habe, habe ich gedacht, Mensch, also das ist ja verrückt, weil wenn wir über dieses, was wir eben, ne, also dieses, wenn wir es als Loch bezeichnen, in dem du damals warst, also es wurde klar, jetzt hört der Leistungssport auf, ich muss mir das Leben anders aufbauen, ne, ich arbeite mich da wieder raus, also das ist ja schon etwas, was sehr, sehr viel Kraft erfordert. Und dann gab es ja irgendwann in deinem Leben eine Diagnose, die auch nicht ganz einfach war und wo auch wieder dieses Thema Kraft sozusagen eine Rolle gespielt hat. Ja. Würdest du sagen, bevor wir über die Diagnose und auch die Krankheit sprechen, würdest du sagen, das ist auch so? Also Kraft ist etwas, da, was nicht nur im Nachnamen steckt, sondern auch in dir und was sich so durch deine Persönlichkeit und das Leben hindurchzieht? Oder interpretiere ich da jetzt ein bisschen zu viel rein?
Das klingt ja fast nach Karma, ne? Wenn man den Nachnamen hat, dann muss man kraftvoll sein. Nein, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Interpretation, aber ich glaube, dass es einfach immer etwas mit der Einstellung zu tun hat. Mhm, also wenn man darüber nachdenkt, Mensch, ich will jetzt kraftvoll sein und ich will powerful sein und ich möchte das irgendwie so rausziehen, ich glaube, dann nimmt man das auch an. Ich bin ganz stark geprägt davon, die Dinge dann immer anzunehmen und sie dann so für mich umzumünzen, wie die Diagnose, die war einer der schlimmsten Tage in meinem Leben, wenn nicht der schlimmste. Und nichtsdestotrotz habe ich es dann geschafft, über Monate hin das so umzumünzen, zu sagen, Mensch, es gibt mir, oder ich münze das irgendwann. Es waren eher Jahre, Jahre später. Ich münze es einfach so, um versuche, anderen Menschen damit Kraft zu geben oder einfach Power zu geben oder einfach ein bisschen, die Augen zu öffnen. Also ich habe zwar lange dafür gebraucht, aber ich glaube, es ist einfach immer eine Einstellungssache, wie man an die Sache rangeht. Und wenn man sagt, Mensch, ich will kraftvoll sein, das passt gut zu meinem Nachnamen, es passt gut zu mir als Persönlichkeit, dann glaube ich, schafft man das auch.
Nimm uns mal ein bisschen mit, Anna. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, dann hast du es öffentlich gemacht, glaube ich, in 2021. Aber ich glaube, die Diagnose der Multiple Sklerose, die gab es, die war vorher, richtig? Wie hast du überhaupt herausgefunden, dass du diese Krankheit hast?
Also ich lebe jetzt, stand jetzt im 8. Jahr mit dieser Diagnose. Genau, ich habe es jetzt erst vor kurzem, also vor knapp 2 Jahren im August, öffentlich gemacht. Wie habe ich von dieser Diagnose erfahren? Ich saß ehrlich gesagt an einem Dezembermittwoch beim Friseur. Alle, die mich vor Augen haben, wissen, dass ich blondierte Strähnchen und lange Haare habe. Da braucht man ein paar Stunden länger, wenn man auf seinem Friseurstuhl sitzt. Das wissen alle Mädels, alle Frauen unter uns. Und ich bin dann ehrlich gesagt so nach 3,5 Stunden, glaube ich, irgendwann mal aufgestanden und dachte so, boah, krass, ich habe Rückenschmerzen und irgendwie scheint es so, als hätte ich einen Nerv eingeklemmt, weil ich spüre mein rechtes Bein nicht mehr. Bin dann zum Counter und habe bezahlt beim Friseur und konnte wirklich schon die 3 Schritte vom Stuhl bis dahin irgendwie nur schwierig laufen und war der festen Annahme, dass ich mir wirklich, weil ich da so lange gesessen habe und die ganzen Klatschzeitungen durchgelesen habe und jeden Trash-Talk mitgemacht habe, gedacht, ja, das kann nur daran liegen, weil ich so lange da saß und mir wirklich der Nerv eingeklemmt ist. Habe ich dann, damals hatte ich noch ein kleines Auto mit Automatik, mich zu meinem Smart geschleppt und saß dann drin und dachte, boah, ich kann gar nicht Auto fahren. Ich kann gar nicht meinen rechten Fuß, also ich mit Gas und Bremse, abenteuerlich, aber musste irgendwie nach Hause. Dann habe ich wirklich was Unverantwortliches getan, alle Polizistinnen unter uns hören jetzt mal bitte weg. Ja, ich habe dann einfach mit dem anderen Fuß Hebel betätigt, sagen wir mal so, zum Beispiel Automatikwagen, habe ich nach Hause gefahren und bin dann in unsere Wohnung. Wir wohnten damals im zweiten Stock und auch ohne Aufzug da schon schwerlich hoch und dachte, das kann doch nicht sein. Klar, als Sportlerin habe ich da ein bisschen Stretching-Übung gemacht, dachte so, ja, es muss jetzt weggehen. Mhm. Und meine Devise noch immer, und das ist auch jetzt immer noch so mein Geheimrezept, wenn irgendwas ist, auch wenn ich schlechte Laune habe oder so, ich gehe immer heiß duschen. Das mache ich auch als Sportlerin, so also nach einem Wettkampf, der nicht gelaufen ist, oder nach einer Klausur in der Uni oder wann auch immer, nach einer Party, ja, mit zu viel Getränken. Also Dusche ist bei mir immer so das Geheimrezept, das hat sich auch immer noch gehalten. Egal, ich bin unter die Dusche gegangen, habe heiß aufgedreht. Mein Freund war zu dem Zeitpunkt gerade im Büro, auch bei uns in der Wohnung, und habe ich geschrieben, was, jetzt ist auch noch das Wasser, funktioniert nicht, was ist das denn für ein Tag hier? Und habe nur rumgeflucht, obwohl es irgendwie dampfte in unserem Badezimmer, und dachte so, hä, komisch, drehe mich dann aber plötzlich mit der anderen Körperseite zum Wasser, und es war brühend heiß. Merkte dann also mit meiner rechten Körperhälfte nicht nur das eingeschlafene Bein, sondern irgendwie auch die Schulter und der Rücken, weil ich dieses brühend heiße Wasser nicht gespürt habe, scheint irgendwas nicht richtig zu sein. Hab dann rumgeflucht, mein Freund kam dann irgendwie aus dem Büro und sagte, was ist denn los? Ich so, es kann nicht sein, jetzt, ich habe morgen einen Dreh, ich muss unbedingt nach Frankfurt beziehungsweise nach Mainz. Es geht so nicht, so kann ich auf jeden Fall nicht fahren. Also ich bin eh schon sehr eingeschränkt Auto gefahren und verantwortlich. Ich gehe jetzt ins Krankenhaus. Es war ein Mittwochnachmittag, die müssen mich einrenken. Jeder Orthopäde hat jetzt hier in München zu. Finde ich auch keinen Hausarzt, hatte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, aber auch der hätte ja mittwochsnachmittags zu gehabt. Ja, dann habe ich mich ins Krankenhaus befördert, ans rechts der Isar, und bin da in die Ambulanz. Die war zu dem Zeitpunkt ganz gut besucht. Ich war ehrlich gesagt noch nie in der Ambulanz im Krankenhaus und habe mich dann gewundert, dass sie mich so schnell drangenommen haben, weil ich ihnen dann erzählt hatte, ja, ich glaube, ich habe eigentlich einen Nerv eingeklemmt, aber irgendwie meine Gesichtshälfte hing zu dem Zeitpunkt auch. Das wusste ich aber gar nicht so genau. Und die waren dann irgendwie alle ganz aufgebracht, und ich habe mir schon gedacht, boah, das ist ja super, wie schnell man in der Ambulanz drankommt. Ja, die haben mich dann sofort in ein MRT-Gerät gesteckt, weil ich einen Verdacht auf einen Schlaganfall hatte. Da hatte sich dann erklärt, warum die plötzlich alle so schnell reagiert haben und ich vorgezogen wurde. Es war mir schon ganz unangenehm. Ich dachte so, die sitzen doch viel länger hier als ich. Ja, und dann wurde mir so langsam erst gewahr. Also es war dann doch kein eingeschlafener Nerv. Und zu dem Zeitpunkt kam dann auch der Arm hinzu, halt meine rechte Hand war, hatte ich schon so Spastiken in der Hand. Standen die Finger so ab und ich konnte gar nicht mehr so feinmotorisch irgendwas greifen, eine Tasse oder mir die Schuhe zumachen, geschweige denn die Jacke mit dem Reißverschluss. Also ich dachte so, okay, irgendwas ist schon komisch. Ich kam aus dem MRT raus, der Radiologe, der hat mir natürlich noch nichts gesagt, aber der sagte auch so, ja, wir haben da was gefunden, aber das wird der Neurologe mit ihm besprechen. Und ich dachte nur so, hä, Leute, ich muss morgen früh fliegen, ich habe einen Job, jetzt macht mal hin, es ist schon spät. Ja, aus dem Job wurde nichts und von da an bin ich 16 Tage im Krankenhaus geblieben. Also das war dann so, ja, war dann irgendwie ein ganz anderer Verlauf, als ich mir eigentlich ausgemalt hatte. Ich bin dann aufs Zimmer gekommen, in die Stroke-Unit, und ich dachte, was machen die denn hier? Ich habe da wirklich nur Nerv eingeklemmt, konnte das irgendwie immer noch nicht glauben, dachte, die sind irgendwie so hypochondamäßig eingestellt, die Ärzte, und denkt mir, die wollen mit mir hier nur Geld verdienen, warum soll ich hier bleiben? Das kann nicht sein. Und dann bin ich ja auf mein Krankenzimmer gekommen, und da habe ich eine meiner Soulmate, also einer meiner Verbündeten bislang immer noch, also wir kennen es jetzt ja, wie gesagt, fast 8 Jahre, Chrissy, meine Freundin, die am gleichen Tag die gleiche Diagnose bekommen hat, und die ich da kurz nach dem MRT-Besuch im Krankenzimmer, der ich auch lauthals gesagt habe, ich bleib hier nicht, ich bin hier nur eine Stunde, hi, ich bin Anna, aber ich bin auch gleich wieder weg. Das war dann der Beginn einer Hassliebe rund um meine MS.
Ja, tolles Video auch mit deiner Soulmate Chrissy. Das habe ich mir gestern angeguckt und habe auch gedacht, wie toll das ist, dass das Leben einem dann doch immer auch die richtigen Menschen, ne, in solchen Momenten irgendwie an die Seite stellt, mit denen dann eine Verbindung und ein gemeinsames Teilen entsteht. Was ich mich gefragt habe, oder vielleicht kannst du es da nochmal, weil du warst ja in dieser Zeit, also wenn du sagst, 8 Jahre zurück, hol uns da nochmal ab, weil du warst ja in dem Moment sozusagen schon auch mitten in deiner Fernsehkarriere. Also du warst bei RAN auf Sat.1, du hast für Sky Deutschland gearbeitet, Bundesliga aktuell. Wo warst du? Also was war praktisch der Punkt deiner Fernsehkarriere in dem Moment? Und was war das, was da so durchlief? Weil das war ja wieder so ein Zenit eigentlich, den du da erklommen hast, weil ich glaube, das können wir ja auch ganz ehrlich sagen. Also nicht jeder schafft das nach, okay, beendete Sportlerkarriere, sehr, sehr viele Praktika gemacht, aber dass der Weg dann automatisch sehr erfolgreich in all diese Sendungen reingeht, das ist ja schon sehr besonders auch.
Das stimmt. Also automatisch war das leider nicht. Da gehört ja auch harte Arbeit dazu. Und wahrscheinlich hat der ein oder andere Chef immer sehr viel Gutes, was mich freut, in mir gesehen und ich die Chancen bekommen. Aber ich musste sie natürlich auch verwandeln. Das stimmt schon. Ich war zu dem Zeitpunkt beim ZDF. Hatte eigentlich viele große Pläne dort. Und das war mir dann natürlich auch extrem, also unangenehm. Ich habe es damals in meiner Zeit beim ZDF auch nicht öffentlich gemacht, weil ja ich erstmal diese Krankheit ja annehmen musste und dann auch noch meinem Arbeitgeber zu beschreiben, was das ist. Und ich natürlich auch gleichzeitig Angst hatte, wenn ich öffentlich oder offen auch innerhalb der Redaktion damit umgehe, dass mir Schwäche zugeschrieben wird, die gar nicht da ist. Also weil diese Krankheit Multiple Sklerose ja bei ganz vielen immer noch dieses Bild vom Rollstuhl auslöst und auch wenn man in Fernsehserien oder weiß ich nicht, in allen Streaming-Plattformen irgendwo mal eine MS-Erkrankte sieht, da stößt es bei mir ehrlich gesagt auch immer übel auf, dann sind das immer Menschen, die im Rollstuhl sind. Also das ist ja mir auch zur Herzensangelegenheit geworden, genau mit diesem Thema aufzuräumen, dass Menschen halt automatisch gehbehindert sind, eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl brauchen. Aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt gerade, da war ich ja am Zenit meiner Karriere nicht ganz angelangt, aber ich war gerade oben drauf, das stimmt schon. Dann so eine Diagnose zu bekommen, da habe ich ehrlich gesagt, so, ich glaube, ein Schweinpfeif, was ist denn das jetzt? Also ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich dachte so, boah, was habe ich verbrochen eigentlich als Sportlerin, die sich doch zunehmend, Sportler können auch feiern und Sportler gehen auch steil, aber die sich zunehmend gesund und bewusst ernährt hat, die dann so eine Diagnose bekommt und denkst nur so, hä, also ich wusste ja auch erstmal gar nicht, was das ist, diese zwei großen Buchstaben MS. Ich dachte, was ist denn das? Also ich war total überfordert, A, mit der Diagnose, überfordert, wie gehe ich damit in der Situation um, sage ich es meinem Arbeitgeber, habe mich natürlich dann nicht dazu überwinden können, das zu teilen, aber es war, ja, Zenit meiner Karriere und dann kriege ich so einen vor die Pfanne gehauen. Das war, ja, war sehr, sehr, sehr hart, weil allein der Glaube, also kommst du selber zurück. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, also um da nochmal anzuknüpfen im Krankenhaus, das hört sich jetzt alles irgendwie ganz, ganz, ganz funny irgendwie auch an, also klar, so dramatisch es ist, aber es wurde dann ab diesem Zeitpunkt, an diesem 15. Dezember, wurde es stetig schlechter. Also ich bin kein gläubiger Mensch, aber es war dann so ein bisschen echt wie schlechtes Karma. Okay, es war das eingeschlafene Bein, es war das kribbelnde Gefühl im Arm, in der Hand, die Spastik und plötzlich konnte ich nicht mehr laufen. Es war dann wirklich so, dass es zunehmend, ich konnte dem eigentlich zusehen, wie es schlechter wurde. Also ich bin dann wirklich nur noch geschlichen über den Krankenhausgang, habe das Bein hinterhergezogen. Ich hatte immer noch das hängende Gesicht. Von da an konnte ich selbstständig, also mit rechts essen war eine Fehlanzeige. Jeder Toilettengang. Also nur um es mal so zu veranschaulichen, das war dann irgendwie, also bei allem Witz, klar, ich muss es ein bisschen mit Ironie nehmen, weil es halt einfach so traurig und so tragisch war. Aber ja, weil ich, wenn ich jetzt zurückblicke, dann doch schon ein Stück weit stolz bin, dass ich das so überstanden habe. Aber es ging mir extrem schlecht und ich habe zu dem Zeitpunkt kurzzeitig auch gezweifelt, so, boah, kann ich wieder normal gehen? Also kann ich auch High Heels wieder tragen und werde ich das Mikrofon in der rechten Hand wieder halten können? Ich bin leider ein Mensch im Verdrängen. Ich habe das versucht wegzudrücken und bin dann auch jemand, der das weglächelt und dann mal weglacht und so. Aber innerlich, so ganz tief innen drin, war die Angst natürlich schon da, dass es, ja, dass es mein ganzes Leben umkrempelt. Also nicht nur meine berufliche Karriere. Ich meine, ich war da mit meinem Partner schon lange zusammen, aber das war auch dann am Anfang, also ich war da gerade 30, auch noch kein Thema so rund um Familienplanung und so, aber das schlich natürlich, kroch das ja dann irgendwann so in das Leben rein. So, okay, jetzt habe ich auch noch eine unheilbare Krankheit, die ist chronisch und ja, also geht so mein steiler Karriereweg auf allen Bahnen irgendwie überhaupt weiter mit dieser Diagnose? Das war, ja.
Und was hat in der Zeit, würdest du sagen, gerade so zu Beginn auch, wo all diese Fragen und das, was innerlich so in dir kreiste, was waren die Dinge, die geholfen haben? Also die immer wieder dazu geführt haben, okay, vielleicht ein Step weiter, ein bisschen mehr dazu erfahren. Was war das? War das eher was, ich gehe so, hast dich vielleicht eher innerlich damit zurückgezogen oder war es die Leute im Außen, die dir geholfen haben? Was würdest du sagen?
Also erster Linie war es meine Familie, die natürlich bedingungslos an meiner Seite stand und die das auch so versucht haben, mit Leichtigkeit zu nehmen. Also gerade dieses, oh, du hast MS, krass, sieht man dir gar nicht an und boah, da bleibt man ja dann im Rollstuhl sitzen oder so. Also da war meine Familie sehr bedacht mit all den Aussagen, auch wenn sie sich natürlich im Hintergrund über alles informiert haben und für die das auch am Anfang ganz schlimm war, aber die haben mich das nicht spüren lassen. In all der Zeit, also meine Familie war der größte Halt, mein Partner mit allen voran, also seiner Partnerin bei jedem Toilettengang am Anfang zu helfen. Ich meine, das, ich bin sehr offen und ich komme aus dem Rheinland und bin auch sehr flapsig, aber das ist natürlich dann irgendwann auch so eine intime Grenze, wo du sagst, okay, ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass mein Mann, also wir sind jetzt nicht verheiratet, aber ich wusste so, ey, mit dem will ich alt werden, also mit dem kann ich mir Kinder vorstellen, das, was ich mir vorher noch nie, also diese Gedanken, die ich mir noch nie gemacht habe, kam dann plötzlich, weil ich dachte, okay, wenn er dich selbst in diesen schweren Zeiten und in diesen schlimmsten Situationen unterstützt und bedingungslos an deiner Seite ist, dann ist das so. Und was mir noch Kraft gegeben hat, ja klar, also einfach dieses, ich wollte wieder zurück, ich liebe meinen Job, ich liebe das rote Licht, ich liebe den Fußball, ich wollte wieder dabei sein. Also dann wird dir erstmal gewahr, wo war es bei mir. Gerade unsere Branche ist ja super schnelllebig und ich habe zu dem Zeitpunkt nie den Moment genießen können. Dann war ich im Fußballstadion, ich habe vor 11 Millionen Menschen das Supercup-Finale moderiert zwischen Bayern und Dortmund und dann damals den italienischen Trainer kennengelernt und der dann mir versprach, dass das nächste Interview auf Deutsch gibt und so, das lächelt man dann alles so weg, aber wenn man dann so nachher darauf zurückguckt, dann denkt man so, boah krass, das alles werde ich vielleicht nicht mehr haben, weil ich es vielleicht nicht kann, dann wird dir erst so der Moment bewusst, in dem man sich ja dann davor bewegt hat, also bei mir wurde, ja, die Welt stand dann kurz still und ich konnte in der Zeit dann, die schwer war, aber trotzdem auf all die schönen Dinge irgendwie zurückblicken und habe gedacht, boah, nee, das will ich aber. Also ich greife jetzt voll an in der Reha, ich will wieder laufen können, meine Hand muss funktionieren, ich will wieder voll da sein. Das hat mich irgendwie auch angetrieben, weil diese Liebe zum Job, die Familie und ja, ich, also am Anfang habe ich im Gegensatz zu meiner Soulmate Chrissy, die alles belesen hat, ich habe versucht, auch ein bisschen die Krankheit zu verdrängen. Das ist, also das würde ich jetzt keinem so als Rezept mitgeben, aber ich wollte die einfach nicht. Die hat nicht gefragt, die ist einfach reingekommen, die MS. Mhm. Und sie war plötzlich da, wie so ein Familienmitglied, das hast du nicht eingeladen. Das gehört aber dazu, weil du halt DNA-verwandt bist. Dachte so, nee, will ich aber nicht. Ich will jetzt hier nicht, will die nicht haben. Die soll so einen großen Raum in meinem Leben nicht einnehmen. Ja, okay, du bist jetzt hier reingekommen, kannst hier auch gerne sitzen, nimm dir was zu trinken, aber ich muss jetzt nicht mit dir reden. Also nur um das mal so zu veranschaulichen. Also ja, ich musste so meinen Weg, und den habe ich ja jetzt auch finden und habe ihn dann gefunden, wie ich damit umgehe, weil keiner schreit laut Juhu, sowas zu bekommen. Also das, ja, so waren so die ersten Jahre meine große Baustelle.
Und diese Zeit, die du eben beschrieben hast im Krankenhaus, wo sozusagen ja die Behandlung stattgefunden hat, als du dann entlassen wurdest, du wurdest dann entlassen und hattest alle sozusagen körperlichen Funktionen wieder zurück. Also war das zu einer Zeit, du wurdest entlassen und hattest immer noch sozusagen Probleme mit dem Bein, mit der Gesichtshälfte und musstest dann im Alltag auch damit umgehen.
Ja, ich bin dann, also ich habe mich am 24. Dezember, weil ich dachte, boah, was für ein Albtraum, wenn ich jetzt wirklich Weihnachten im Krankenhaus verbringen muss, habe in Absprache mit meinem Neurologen dann, man kriegt als akute Therapie, kriegt man eine Cortisontherapie, die kriegt man erst intravenös, also sprich so mit der Nadel und diesem schönen Infusionsständer, und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass ich das in Tablettenform dann zu Hause weiter fortführen kann und das so ausschleicht, so nennt man das, und natürlich dann schon von den Ärzten weiter betreut bleibe, aber ich nicht stationär bleiben muss, weil ich gesagt habe, nee, also Weihnachten ist alles schön und gut, aber das muss ich jetzt nicht noch haben, Weihnachten hier abzuhängen. Auch wenn unser Pfleger, der war ganz toll, also wir hatten da ganz viele tolle Menschen auch kennengelernt, und auch die Arbeit dieser Menschen, die dort ja tagtäglich im Schichtdienst arbeiten, weiß man dann einfach noch mehr zu schätzen. Aber nichtsdestotrotz, bin am 24. habe ich mich auf eigene Faust irgendwie 5 Tage früher entlassen, aber hatte die Probleme immer noch mit dem Gehen. Mein Gesicht ging zu der Zeit, der Arm wurde besser, aber ich bin dann in die Reha gegangen. Also ich habe dann eine ambulante Reha in München angenommen und habe dann da wirklich wie in der ersten Klasse Schreiben wieder gelernt. Also so eine Schnecke nachmalen und die Buchstaben nachmalen. Das war dann, ja, so back to life, so der erste Step.
Und war da dieser, war das eher so in deinem Kopf, okay, Kämpfergeist geweckt, das ziehe ich durch, da arbeite ich mich jetzt kraftvoll durch, oder war da auch so ein, okay, ich muss Dinge ändern, ich gehe das langsam an, ich nehme mir die Zeit, wie war diese Phase in der Reha dann auch, also des Wiederaufbaus und des Lernens?
Ja, da bin ich ja Challenger. Also wer Sportler ist, da, also da gab es für mich dann auch keine, also keine zweite Option. Das wollte ich voll durchziehen. Also am liebsten so schnell wie möglich. Also klar habe ich gedacht, komm, wenn die Reha jetzt eine Länge, Woche länger braucht, dann ist das so. Hauptsache ich komme wieder zurück und kann meine Notizen gerade als Journalistin wieder selber mit rechter Hand tätigen, weil auch selbst wenn es mein Zweifinger-Suchsystem auf dem Rechner jetzt auch nicht wirklich erfolgsträchtig war. Von daher habe ich gesagt, nee, also das muss schon mein Anspruch sein. Und das hat mir dann, also von Spaß kann man nicht sprechen, aber es hat mir dann schon Freude bereitet. Da sind ja dann auch Therapeuten dabei, die einem mitfiebern, ne? Also die dich dann auch freuen, wenn du Erfolge machst und so. Also von daher, nee, da war ich dann voll dabei. Also da ging es mir ehrlich gesagt zwar nicht schnell genug und hätte am liebsten, weiß ich nicht, 4 Termine am Tag gehabt. Die mussten mich dann eher ein bisschen bremsen und zügeln, aber da kam natürlich so der Sportler durch.
Was möchtest du, also die Aufklärungsarbeit, die du betreibst, und du hast ja auch schon zu Anfang gesagt, dieses, also jetzt, du bist irgendwann damit an die Öffentlichkeit gegangen, auch um anderen zu helfen. Was möchtest du, was sich vor allem in der Außenwahrnehmung, wenn es um diese beiden großen Buchstaben MS geht, was sich verändert?
Ich möchte, dass Menschen, die Multiple Sklerose oder die großen Buchstaben MS hören oder sehen, nicht gleich an Menschen im Rollstuhl denken oder mit einer Gehhilfe. Ich möchte einfach, dass Menschen mit MS genauso wahrgenommen werden wie alle Nichterkrankten auch, weil wenn man dann noch zusätzlich eine Schwäche unterschwellig zugeschrieben bekommt, die man aber gar nicht hat, weil man mit Medikamenten gut eingestellt ist, dann macht es das für uns im Leben ja noch schwerer. Also bei jedem Bewerbungsgespräch, wenn dann jemand verschweigen muss, dass er MS hat, weil er vielleicht einmal im Monat einen Infusionstermin wahrnehmen muss oder einmal alle halbe Jahre, wie auch immer, dann finde ich das ganz traurig, wenn dann bei dem Chef aufschlackert, ach krass, MS, oh Gott, nee, die fallen viel aus, die ist vielleicht nachher überhaupt gar nicht mehr körperlich einsetzbar, die sitzt im Rollstuhl, wer weiß, ob die dann hier in unser Büro kommt. Also das sind alles so Dinge, mit denen möchte ich gerne aufräumen, weil seit über 10 Jahren haben wir tolle Medikamente aufgrund der Forschung, die all das möglich machen, dass man die Krankheit gut im Griff haben kann, dass es eben dazu nicht mehr kommt. Das wäre mir persönlich sehr wichtig, weil ich bin ja auf vielen Kongressen unterwegs und selbst bei mir im Job, auch bei RTL, sagen dann auch viele, ach krass, sieht man dir gar nicht an, dass es dir heute schlecht geht. Ja gut, okay, Menschen, die Migräne haben, das sieht man denen auch nicht direkt auch an. Nicht, ne? Also ich meine, das ist halt so klar ein Schnupfen und eine Erkältung, das hört man durch die Nase und durch die belegte Stimme. Aber eine Krebserkrankung sieht man den Menschen ja auch nur an, wenn sie sich dann in Therapie begeben oder so. Also das wäre so mir das allergrößte, ist mir das allergrößte Anliegen, dass Menschen mit Multiple Sklerose einfach, gleichwertig wahrgenommen werden und man eben nicht die Schwäche direkt zugeschrieben bekommt, dass man am Leben nicht mehr teilnimmt, weil man vielleicht langsamer ist, weil man vielleicht eine Spastik in der Hand hat oder im Rollstuhl oder an der Gehhilfe sich fortbewegt. Also das erfahre ich halt auch jede Woche mindestens einmal, dass mich jemand fragt, ach krass, ich habe gelesen, Sie haben MS, aber Sie können ja noch gehen. Ja, stimmt, haben Sie recht.
Ja, das ist sehr interessant, dass die Menschen da auch immer so, also das ist ja so ein sehr... Ne, so ein sehr konfrontieren damit und man wird ja dann mit diesem, also man wird ja mit diesem Worst Case konfrontiert. Also einmal dieses, man sieht es ihnen gar nicht an, also da ist ja die Frage, warum muss man das jemandem ansehen? Ne? Also wir sehen ja sehr viele mentale Erkrankungen den Menschen zum Beispiel auch nicht an.
Auch nicht an, so ist
so,
es.
Ne? Und jeder hat ja irgendwas, also auch mal so gesagt. Und es ist interessant, wie sehr... Das gestern auch noch im Gespräch mit einer Psychotherapeutin war, wie sehr die Menschen doch so im Kontakt miteinander manchmal die Sachen so überkippen. Ne? Also wo dann diese Empathie einfach auch fehlt. Das ist vielleicht auch nochmal was, was wirklich eine wichtige Botschaft ist. Was wünschst du dir, wenn du eben, das ist ja genauso, wie sehr viel darüber diskutiert wird, ne? Wie sprechen wir Menschen an, wie sprechen wir über Erkrankungen oder Hautfarben, was auch immer. Also was wünschst du dir, wie Menschen dich auch ansprechen, also wenn es um das Thema geht?
Ganz offen, ich bin ein total offener Mensch. Also deswegen rede ich gerne darüber und nehme die Leute gerne mit, wie das als MS-Patient so ist. Deswegen würde ich einfach daran appellieren, wenn Menschen Fragen haben dazu, also einfach darauf zugehen. Aber es ist natürlich auch mal die Sache, wie macht man das? Ne? Wenn mich dann sagt, ach krass, du sitzt ja gar nicht im Rollstuhl, das jetzt mit einem Lächeln sage, dann okay, dann kann ich das besser aufnehmen und verwandeln und erklären, als wenn jemand dich fast vorwurfsvoll damit konfrontiert, ja Mensch, aber du hast ja gar keine Gehhilfe. Nee, stimmt, ich habe heute einen guten Tag und generell bin ich mit Medikamenten gut eingestellt. Also kommt es dazu gar nicht. Aber deswegen, ich würde trotzdem auch immer den Austausch bevorzugen. Und wenn die Menschen, das ist ja wie mit ja, eine meiner besten Freundinnen, die hat zum Beispiel eine Prothese, immer den offenen Umgang. Also wenn jemand eine Frage dazu hat, dann sagt sie auch so, hey, kommt her, fasst es mal an, ich erzähle euch, wie es dazu gekommen ist und wie das Leben damit ist. Also immer gerne, da sind wir auch bei Empathie oder bei Aufgeschlossenheit, dass sich da manchmal so unsere Bevölkerung so ein bisschen wachrütteln müsste und gerade auch wir Deutschen so, die ja, die dann manchmal unter vorgehaltener Hand einfach sagen, ach guck mal, es ist ja die, die ein MS hat oder die, die nur ein Bein hat. Die. Also ich mag da gerne den Austausch und nichtsdestotrotz ist es ja immer die Frage, wie geht wie? Man auf
ja. In deinem Alltag, du hast es eben schon so kurz anklingen lassen, also es gibt, glaube ich, du hast, glaube ich, monatlich, so habe ich es eben rausgehört, immer einen Termin, wo du medikamentös behandelt wirst. Nimm uns da nochmal mit, also wenn jetzt sozusagen diese Krankheit passiert ja in Schüben, wenn es keinen sozusagen aktuellen Krankheitsschub gibt, hast du, wie ist diese Krankheit in deinem Alltag präsent?
Also ich habe bis vor kurzem jeden Monat eine Infusion bekommen. Mittlerweile habe ich die nur noch alle 6 Monate, das tatsächlich als berufstätige Mama ein bisschen praktischer ist, aber das war jetzt nicht der Grund. Das wurde mit den zu behandelnden Ärzten, meinem Professor, alles ganz ganz präzise abgesprochen. Es gibt jetzt einfach, ich nehme einfach ein neues Medikament und das darf man und soll man alle 6 Monate nur verabreichen. Deswegen passt das auch trotzdem ganz gut in meinen Plan. Heißt, alle 6 Monate bin ich einen ganzen Tag, also so 4 bis 6 Stunden in der MS-Ambulanz in München und werde da betreut und dann laufen da zig Liter Flüssigkeit und Medikamente in meine Venen und dann bin ich ehrlich gesagt, ja, so gut es geht, dann präpariert. Dazu mal ganz kurz die Erläuterung. Bei einem Mensch, der eine Autoimmunkrankheit hat, ist es ja so, dass sich das Immunsystem, also das Immunsystem quasi den Körper ja selbst bekämpft. Also sprich, wenn ich diese Medikamente jetzt nicht habe, dann bekämpft sich mein Körper selbst und dann würde es zu Schüben kommen und genau das verhindert dieses Medikament. Also alle 6 Monate bin ich da und ansonsten muss ich natürlich auch so ein bisschen drauf achten. Ich habe regelmäßig Arzttermine, aber auch das fällt so alle 3 Monate an und dann muss man 2-mal im Jahr auch ein MRT machen, um zu schauen, ob sich sogenannte Läsionen, also Entzündungen, ja, irgendwo ausgebreitet haben. Man kann auch mal einen Schub haben, ohne dass man ihn merkt. Dann kann man das alles dokumentieren und das sollte man auch. Das ist so, ja, das ist so das, was quasi an Terminen rund um die MS in meinem Alltag verankert ist. Man hat direkt einen Knoten an der Zunge. Und ansonsten, ja, also die MS ist nicht jeden Tag spürbar, aber gerade so, wenn das Wetter umschlägt, also extreme Kälte, muss ich mich drauf einstellen. Ich ziehe gefühlt Skiunterwäsche ab Oktober an, wenn ich auf dem Spielplatz mit den Kids bin. Und im Sommer, ja, die Hitze. Früher konnte ich mich bei, weiß ich nicht, 35 Grad in der Sonne mit Öl ahlen und braten. Das kann ich einfach nicht mehr. Ich habe erst mal gedacht, das liegt am Alter. Könnte auch sein, aber nee, also mit der MS passt das auch nicht mehr so gut zusammen. Ist ja auch nicht so gesund, ne? Also von daher verzichten wir auf den Deng und tun uns selber was Gutes. Und suchen eher den Schatten auf. Also ja, die Temperaturen machen sich dann bemerkbar. Und ich habe auch mal so, ja, ich habe so Dämonentage. Also da gerade Schlafmangel, Stress, zu viel Kaffeekonsum und ja, einfach, wenn man so Mental Health sich nicht so gut auf sich selber geachtet hat, Stress und viel Power, dann macht sich DMS schon arg bemerkbar. Also dann habe ich dieses permanente Kribbeln wieder in den Armen, im Arm und im Bein. Bei mir ist es die rechte Seite nach wie vor. Das ist quasi so. Ja, das sind die Altlasten, die dann immer wieder aufbrechen. Es kommt dann jetzt nicht aktiv was Neues hinzu. Da zum Glück sind ja die Medikamente da, die das unterdrücken sollen. Und toi, 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 bei mir seit 4 Jahren passiert da auch aktuell nicht so viel. Aber ja, diese Dämonentage, wenn man nicht auf sich Acht gibt, die kommen dann schon durch. Das, ja, so kann man sich das
vorstellen. Und wenn der Dämonentag oder wenn sich das dann so ankündigt, was tust du? Nimmst du dich, weißt du dann, okay, ich muss runterfahren oder ich will die Frage ja eigentlich gar nicht stellen, weil als Mutter von zwei Kindern.
Nee, das ist eine gute Frage, aber.
Nee, ich wollte sagen, als Mutter von 2 Kindern.
Ja, nee.
Nimmst du dich dann direkt raus? Weil, also, das ist ja eigentlich impliziert die Antwort ja schon, es ist nicht machbar.
Ja, es war eine sehr rhetorische Frage.
Aber daher.
Also ja, also schön wäre das auf dem Papier. Und früher, als ich noch keine Kinder hatte, habe ich das aktiv auch gemacht. Wenn ich natürlich nicht auf dem Dreh war und ein Fußballspiel war oder ich stehe irgendwo am Rand im Rasen, da kann ich jetzt auch sagen, so, ha, hören Sie mal, Herr Neuer, ich kann jetzt leider kein Interview führen, weil mir ist gerade nicht so wohl. Also das macht ja auch keiner im normalen Beruf als Marketingchef oder ich weiß nicht, selbst bei, weiß ich nicht, Lebensmittelladen oder egal, gar nicht wertend gemeint, aber das, man sagt ja dann eigentlich kaum einer, so ich muss jetzt hier mal Gang weniger schalten. Vielleicht kann man mal fragen auf der Arbeit, dass man eine Stunde früher gehen kann oder ein bisschen länger Pause oder so. Aber ja, das ist natürlich in meinem Beruf ein bisschen schwierig. Und früher konnte ich mich dann mal rausnehmen und sagen, okay, als Vorbereitung, ich bin ja freiberuflich tätig, dann schiebe ich das einfach mal auf den Abend oder vielleicht auch auf den nächsten Tag. Alle Mamas und Papas, die Kinder haben, wissen, also da kann man selbst mit der dicksten Grippe im Bett liegen, wenn die Kinder das und das machen wollen und auf dem Bett rumspringen. Also legt sich ja keiner irgendwie 6 Stunden ins Bett und sagt, nee, macht ihr euch mal, ihr Kleinen, Mama selber was zu essen und der eine macht sich selber die Windel sauber. Also das funktioniert ja nicht. Also
genau.
Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, boah, ich nehme mich dann zurück. Nee, das geht kaum. Es geht kaum und auch in dem Beruf und in dem familiären Umfeld, in dem ich mich bewege. Meine Eltern leben leider sehr weit weg von unserem Standort München und auch meine Schwiegermutter ist nicht um die Ecke und mein Partner arbeitet viel und dann geht sich's nicht immer aus. Das ist leider keine Werbung, also das sollte man eigentlich nicht machen, aber ja, vielleicht bin ich da dann zu kraftvoll, um mal so ein bisschen dabei zu bleiben. Weiß ich nicht. Also gut ist es nicht und ich ärgere mich dann auch mal selbst und sage, boah, das habe ich da nicht gut organisiert. Ich hätte hier vielleicht einen Babysitter organisieren sollen. Aber das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, ich will die Krankheit immer so ein bisschen hinten anstellen. Also die soll in erster Reihe stehen. Also das Familienleben und all das, was drumherum ist, gehört einfach bei uns an erster Stelle und die Krankheit muss sich da einordnen, wo sie Platz findet.
Ja. Danke für die ehrliche Antwort. Würdest du sagen, also dieser Punkt, an dem du sozusagen das öffentlich gemacht hast, hast du dann in deinem Job, der ja auch natürlich eine sehr männlich dominierte Welt ist, hast du da irgendwie das erfahren, dass man dir diese Schwäche zugeschrieben hat und wo ganz klar wurde, okay, oder wo für dich vielleicht auch nochmal klar wurde, okay, jetzt wurde mir das sozusagen zugeschrieben, ich muss nochmal extra eins oben drauf packen, oder war es eher so, dass das hoffentlich sehr positiv aufgefasst wurde, dass man damit sozusagen sich auch öffentlich dem Ganzen stellt?
Also die Reaktionen waren durchweg positiv, aber nichtsdestotrotz war ich auch überrascht. Manche Kollegen können ja mit sowas, es geht jetzt gar nicht auch um Multiple Sklerose, können ja generell mit Diagnosen oder Veränderungen schlecht umgehen, die dann gar nichts sagen. Also das war für mich eher schwierig, so enge Kollegen, die dann plötzlich irgendwie so gar nichts gesagt haben. Hat mich dann manchmal verwundert. Manche Leute können ja dann einfach damit schlecht umgehen. Wir selbst in der Familie, meine Eltern tun sich auch schwer, wenn im Umfeld Menschen mal erkrankt sind. Wenn Leute ja älter werden, kommt das ja leider öfter vor. Dann da irgendwie eine Reaktion zu zeigen. Das hat mich so ein fand ich ein bisschen komisch, bin ich ganz ehrlich, aber sonst haben mich unglaublich viele Nachrichten von ganz vielen Menschen, die ich überhaupt nicht persönlich kenne, erreicht und das gibt mir ja auch irgendwie, ist jetzt kitschig, dass ich den Namen wieder sage, aber es gibt mir auch wieder Kraft, das Wort wieder benutze, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Also dann kann ich die Krankheit ein Stück weit ja auch dazu irgendwie so, nutzen klingt auch blöd, aber irgendwie weiß ich nicht, ein Stück weit dafür frecken zu entfremden, halt zu sagen, ich gebe den Menschen damit Power. Also wenn ich mir wünschen könnte, hätte ich sie nicht, gerne nicht, diese Multiple Sklerose, würde sehr gerne tauschen. Aber warum dann nicht das auch irgendwie ausnutzen, dass ich sie habe, um den anderen Menschen zu zeigen, schaut mal, ich habe das auch und ich bin auch offen damit umgegangen, weil es mich emotional irgendwann erdrückt hat. Also immer dieses Verschweigen und dieses Lügen, warum kann ich heute wieder nicht, warum bin ich montags immer krank, wenn ich die Infusion habe, damals noch monatlich. Das war dann doch schwierig. Also von daher möchte ich ihn irgendwie ein bisschen Role Model, ich finde es immer so hässlich, wenn man von sich selber spricht, aber vielleicht kann ich das irgendwie sein und mich freut es dann, wenn es gut bei den Betroffenen und Selbsterkrankten ankommt, die sagen, boah, finde ich toll, dass du es machst. Da freue ich mich, dass ich das teilen kann. Und ich komme selbst bei Instagram, ich komme bei so vielen Sachen einfach nicht hinterher, weil ich kann natürlich keine Empfehlungen für Medikamente und Therapien aussprechen, da bewege ich mich ja in Zonen, in denen ich nicht befugt bin, mich zu äußern. Aber das gibt mir dann, es gibt mir dann irgendwie Power und das freut mich. Also das bringt mir mehr Freude, ehrlich gesagt, als eine gelungene Fernsehsendung, obwohl ich meinen Job über alles liebe.
Ach, schön. Und ich fand das gar nicht kitschig gerade, sondern sehr schön. Und ich glaube, du darfst da sehr wohl auch von dir selbst als Role Model sprechen, weil ich das gerade auch sehr besonders finde, wenn Frauen dir sehr erfolgreich, gut aussehend, Mutter, ihren Mann stehen, im Beruf, in der Karriere und dann auch gerade nochmal sowas öffentlich machen, finde ich auch sehr wichtig, dass das zeigt, dass auch nicht immer alles perfekt ist. Ne? Das wird einem ja sehr, sehr gerne dann zugeschrieben. Ne? Gerade den Frauen, dass das alles super läuft und alles ist perfekt. Und ich glaube, das ist das eine, was sehr wichtig ist, dass wir darüber lernen. Und das andere ist natürlich auch, dass wir uns vielmehr auch mit solchen Dingen eben auseinandersetzen und verstehen. Also, dass du diese veralteten Bilder aufbrichst, ne? Dass es eben nicht der Rollstuhl ist, ist und aber auch, dass wir erfahren, wie leben denn Menschen damit, ne? Und wie können eben auch, wie kann das Umfeld darauf reagieren? Ich glaube, das ist ja eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Was würdest du sagen, was seit dieser Diagnose, was hat sich seitdem an deiner Vorstellung von Gesundheit verändert? Oder wie sieht für dich ein gesundes Leben aus, auch mit dieser Krankheit?
Ja, Gesundheit ist das größte Gut. Und das hat sich bei mir erst eingestellt, nachdem ich die Diagnose und alles, was daran hing, bekommen habe. Also, dass wir morgens aufstehen und gesund sind, das ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn das oft impliziert wird. Es gibt so viele Menschen, die leider irgendwie eine chronische Erkrankung haben oder es denen auf anderem Wege irgendwie nicht schlecht geht. Das hat sich bei mir enorm verändert. Also Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit.
Die letzten drei Fragen, Anna. Was glaubst du, wovon haben wir zu viel?
Social Media Spaß. Ja, mir schwirrt das immer noch im Kopf herum, weil du es gerade eben gesagt hast, dass wir damit aufräumen müssen. Also deswegen dieses Social Life. Wir sind ja alle und wir sehen alle immer super gut aus. Wir haben nur die teuersten Klamotten an, fahren die dicksten Karren. Spaß. Also ich bin auch leider total konsumsüchtig. Leider, aber ja, das schwirrte gerade so in meinem Kopf. Boah, was haben wir zu viel? Konsum. Ich bin aber leider auch kein volles Beispiel für Verzicht, da bin ich ganz ehrlich. Hab auch so die ein oder anderen Shopping-Gelüste.
Was glaubst du, wovon brauchen wir mehr?
Offenheit, Empathie.
Und wenn du etwas zur Inspiration mitgeben möchtest, also ich frage meistens nach einem Buchtipp, vielleicht ein Buch, was du zuletzt gelesen hast oder was dich sehr inspiriert hat, etwas, was vielleicht zu dem Gespräch passt und die HörerInnen auch inspiriert. Hast du da was?
Boah, jetzt erwischst du mich ganz, ganz eiskalt, weil es ist schon lange her, dass ich ein gutes Buch gelesen habe. Ich habe tatsächlich um die Wintertage mal paar Stunden Zeit gehabt. Da habe ich ich bin ein großer Fan von Mafia und Kriminalromanen, aber der war leider nicht gut, deswegen kann ich das Buch nicht empfehlen. Nicht gut finde. Aber ansonsten, weil ich es gerade eben angesprochen habe, es ist gar nicht auf die MS gemünzt. Da wird irgendwann eine tolle Lektüre kommen, das darf ich schon mal antickern, aber habe ich irgendwie auch mitgewurschtelt, aber da kann ich noch nichts Genaues verraten. Aber ansonsten, weil ich es ja gerade eben angesprochen habe, ich weiß nicht, ob euch der Zirkel, das Buch, ein Begriff ist. Da geht es ja viele um Social Media. Ich finde, das ist so ein bisschen ein Mahnmal, was heutzutage, ich finde, das müsste gefühlt ja ein Regelbuch in der Schule werden, weil ja, ich gerade bei Konsum und Social Media Nutzung sind, finde ich, ganz passend und treffend. Aber weiß ich nicht, das würde ich teilen, dass es jeder mal gelesen haben muss, finde ich irgendwie, das öffnet ein bisschen die Augen, weil das ja schon eine arge Parallelwelt ist.
Sehr klasse. So, jetzt machen wir nochmal die Kamera an, weil wir mussten leider heute ohne Kamera sprechen. Das ist immer so ein bisschen schade, gerade wenn es um so Themen auch geht. Dann ist es immer schöner, sich zu sehen. Anna, wir sagen von Herzen ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so offen mit uns gesprochen hast. Herzlichen Dank.
Ja, hat großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. War wirklich schön. Und es tut mir auch selber mal gut. Es ist so ein bisschen wie eine kleine Therapiestunde, wenn ich nochmal eintauche.
Ach, schön. Toll, dass du da warst.
Ja, vielen lieben Dank.
Das war das wunderbare Gespräch mit der tollen Anna Kraft. Ich habe aus diesem Gespräch vor allem mitgenommen, dass es wichtig ist, öffentlich mit Krankheiten, Defiziten und Dingen, die einfach auch mal anders laufen, bei uns selbst umzugehen. Ich finde, Anna darf da sehr wohl den Begriff Role Model benutzen und wir finden das toll, dass sie für die Krankheit aufsteht und versucht, das öffentliche Bild dieser chronischen Erkrankung aktiv mit zu verändern. Ich habe außerdem mitgenommen, dass es immer und bei uns allen irgendetwas gibt, was vielleicht nicht so ist, wie es nach außen scheint. Und ich finde das ganz großartig, wenn auch Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, sich dazu bekennen und so ehrlich sind. Irgendwie sind mir die beiden Schlagworte Ehrlichkeit und Kraft ganz besonders hängen geblieben aus diesem Gespräch. Es war für mich eine große Ehre, dass Anna da war. Daher bedanken wir uns nochmal wirklich ganz, ganz herzlich. Und wir freuen uns, wenn ihr die Folge weiterempfehlt. Wir freuen uns, wenn ihr im Magazin vorbeischaut. www.personalitymag.com diesen Monat mit dem Thema Gesundheit. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr das monatliche Personality Mag Abo auf Steady abschließt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und da habt ihr immer nochmal ganz exklusive Inhalte rund um das Thema der monatlichen Ausgabe. In diesem Monat gibt es ein tolles Coaching-Video mit Beata Koriot. Es gibt ein Worksheet zum Thema Gesundheit. Es gibt ein tolles Rezept von Masala Love. Und ihr findet meine monatliche Kolumne Embrace the Chaos ab sofort nur noch im Abo. Wir sagen vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Simone.